Herzlich willkommen zum Podcast Nähkästchen Qualitative Forschung. Mein Name ist Maja Urbancik, ich bin Soziologin, arbeite am Methodenzentrum der Uni Tübingen und spreche in dieser Reihe mit Tübinger qualitativ Forschenden über ihre Forschung. Dabei stehen allerdings nicht unbedingt die Ergebnisse der Forschungsprojekte im Fokus, sondern vielmehr der gesamte Forschungsprozess. Also das, was im Laufe eines Forschungsprojekts und deiner Forschung passiert und manchmal auch ganz unverhofft passieren kann. Heute spreche ich mit dem Professor für internationale Beziehungen, Thomas Dietz. Hallo, Herr Dietz.
Hallo, Frau Bancik.
Professor Dr. Thomas Dietz ist seit 2009 Professor für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen an der Universität Tübingen. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Schnittpunkte zwischen europäischer und internationaler Politik, Auswirkungen der europäischen Integration auf die Transformation von Grenzkonflikten und die Rolle der EU als Akteur in der Weltpolitik. In den vergangenen Jahren beschäftigte er sich viel mit den politischen Dimensionen und Zusammenhängen des Klimawandels. Zuletzt, also seit 2016, vor allem im von der EU geförderten Projekt Reconsidering European Contributions to Global Justice, oder kurz Globus. Herr Dietz, erzählen Sie doch mal, was genau haben Sie in diesem Projekt erforscht und wie sind Sie denn dabei vorgegangen?
Ja, wir haben in diesem Projekt uns angeschaut, welche unterschiedlichen Gerechtigkeitskonzeptionen man der EU in ihren Handlungen auf der Ebene der internationalen Politik zuschreiben kann. Die Idee, die dahinter steckte, war zu schauen, inwieweit die Europäische Union tatsächlich zu mehr Gerechtigkeit auf internationaler Ebene beiträgt. Und das hat einen größeren Hintergrund. Es gibt eine lange Debatte darüber, ob die EU überhaupt, sagen, ein sogenannter normativer Akteur in den internationalen Beziehungen ist. Also verhält sich die EU anders als jetzt etwa die USA? Und da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist so. Und es gibt Leute, die sagen, nein, die EU ist im Grunde genommen nur aufgrund ihrer spezifischen Konstitution da ein bisschen gehindert dran. Aber wenn sie könnte, wie sie wollte, dann würde sie also genauso auftreten wie eine Großmacht wie die USA. Und in diesem Zusammenhang wollten wir uns anschauen, inwieweit man im Bereich des Beitrags zur Gerechtigkeit tatsächlich da von einem Beitrag sprechen kann oder ob möglicherweise die Europäische Union internationale Gerechtigkeit sogar unterminiert. Und das ist natürlich jetzt etwas, was eine bestimmte Herausforderung mit sich bringt, weil man ein doch eher in der politischen Theorie angesiedeltes Gebiet jetzt in irgendeiner Weise empirisch fruchtbar machen muss. Kann ich schon mal sagen, dass also ein Grundproblem ist, das sagen die Theoretiker immer, was für ein Schwachsinn. Das kann man ja so nicht machen. Und die empirischen Sozialforscher sagen dann immer, das ist doch alles viel zu abstrakt und theoretisch, das kann man so überhaupt nicht methodisch erfassen. Also darüber können wir uns ja vielleicht auch noch unterhalten. Aber darum ging es. Und vielleicht sollte man noch dazu sagen, es ist ja immer eine Herausforderung, auch gerade für Studierende, wie finde ich jetzt eine Forschungsfrage, wie finde ich ein Thema? Und da muss man ja zugeben, dass in der wahren Welt der Forschung es jetzt nicht unbedingt immer so ist, dass man da sitzt und eines Abends bei einer Flasche Rotwein plötzlich sagt, Heureka, ich habe ein Thema und eine Frage. Sondern es ist halt wie vieles dadurch bestimmt, dass es bestimmte Ausschreibungen gibt, auf die man eben reagiert. Die sind jetzt bei der Europäischen Union in letzter Zeit besonders perfide, sage ich mal. Und zwar insofern, als die sehr genau vorschreiben, was sie gerne hätten. Es gibt ja sozusagen Möglichkeiten, sich tatsächlich etwas auszudenken und andere Geldgeber, die sagen, das und das müsst ihr machen. Und in diesem Fall hatte die EU in ihrem Forschungsprogramm Horizon 2020, eine Ausschreibung, wo es eben genau um den Beitrag zur Gerechtigkeit ging. Und die Kunst jetzt, sagen wir mal, bei unserem Projekt war es, diesen Anforderungen zu entsprechen und zugleich die EU kritisch in den Blick zu nehmen, also nicht eine Beweihräucherung oder so zu machen. Das war das Ziel dieses Projektes, das wir im Übrigen jetzt auch gerade abgeschlossen haben. Wir haben das dann in unterschiedlichen Politikbereichen gemacht. Auch das ist dann so ein bisschen immer zufällig oder pfadabhängig, sage ich mal. Wir hatten in Tübingen zuvor ein Thema zur ein Projekt gemacht zur Versicherheitlichung vom Klimawandel. Und sagen Sie nie bei irgendeinem Vortreffen, bei der Entwicklung eines Projektes, dass Sie mal irgendwo was gemacht haben, sonst steht Ihr Name da gleich drin. So erging es nämlich uns oder mir. Ich hatte dann angedeutet, dass man doch Klimagerechtigkeit da irgendwie mitbehandeln müsste. Und flugs war ich später für das Thema Klimagerechtigkeit und den Beitrag der EU zur Klimagerechtigkeit zuständig.
Na, das ist ja auch eine ganz spezifische Art, zu einem Thema zu kommen. Hätten Sie vielleicht auch einfach ein Beispiel für, wenn man tatsächlich an dem Punkt ist, sich selbst ein Thema ausdenken zu müssen?
Das habe ich selbstverständlich jetzt. So, ich habe ja, das haben Sie ja schön vorgetragen, jetzt eigentlich mich erst in jüngerer Zeit mit Klimasicherheitsfragen beschäftigt und Klimagerechtigkeitsfragen. Ich habe davor eigentlich ja vor allem mich mit europäischer Integration und europäischer Außenpolitik beschäftigt. Das sind natürlich Dinge, die mich dann sehr viel mehr auch vom Inneren her angetrieben haben. Wobei ich da auch dazu sagen muss, dass natürlich es selten so ist, dass man tatsächlich jetzt vollkommen frei irgendetwas beobachtet und dann kommt einem plötzlich da eine geniale Frage, die auch noch keiner vorher und keine vorher behandelt hat. Sondern es ist halt in der Regel so, dass man sich ja in einem bestimmten diskursiven Kontext befindet, dass man Dinge liest, mit denen man sich beschäftigt, und dadurch dann bestimmte Fragen generiert werden. Ich verdanke einen Großteil meiner Karriere eigentlich so einem Umstand. Ich habe eigentlich in der sehr quantitativ ausgerichteten Universität Mannheim studiert und auch promoviert, allerdings bei einer Betreuerin, die selbst nichts stark quantitativ gearbeitet hat und die sich aber mit europäischer Integration beschäftigt hat. Und dieser Kontext hat an sich bereits natürlich für mich so ein bisschen das Fundament gelegt. Und ich habe dann ein Austauschjahr an der Johns Hopkins University in Baltimore verbracht, die vor allem natürlich jetzt über mit ihren Analysen und Statistiken zu Corona bekannt ist, die aber in der Politikwissenschaft damals sehr stark für ihren kritisch-poststrukturalistischen Ansatz bekannt war. Und da ist es tatsächlich, ich kann mich heute noch erinnern, wie ich zu meinem damals Magisterarbeitsthema gekommen bin. Ich war im Flieger auf dem Weg zurück. Ich hatte dieses Seminar gemacht zu Theorie der internationalen Beziehungen, das sehr stark poststrukturalistisch angehaucht war. Ich fand das eigentlich zunächst einmal sehr befremdlich, weil ich kam ja aus dem quantitativ orientierten Mannheim. Und auf dem Rückflug kam mir plötzlich der Gedanke, man könnte dieses Thema der Postmoderne und eines diskursiven Ansatzes dazu verbinden mit der europäischen Integration. Und das war so ein Moment, muss man sagen, der bis heute für mich fast einmalig war. Ich habe danach immer wieder noch Ideen gehabt, aber das ist wirklich so ein zentraler Moment in meinem Leben geworden, denn ich verdanke eigentlich meiner Karriere sehr stark dieser Idee. Es gibt Leute, die behaupten, der Dietz schreibt seit seiner Magisterarbeit sowieso eigentlich nur noch Schrott. Das war wirklich eine super Idee. Es gab noch andere, die damals daran gearbeitet haben, aber später auch dann veröffentlicht haben, sodass ich dann mit dieser Idee einfach auch einen Nerv der Zeit getroffen habe. Und da war dann die Frage letzten Endes, wie man Konstruktionen von europäischem Regieren, das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber damit beschäftigen wir uns ja eigentlich in der politischen Debatte ständig, nicht? Also wie können wir Europa ausgestalten, legitim ausgestalten? Ja? Und dazu bedarf es ja Definitionen von was ist eigentlich legitim? Und wie kann dieses Gebilde prinzipiell aussehen? Und da gab es und gibt es nach wie vor ja viele Debatten darüber, inwieweit die Europäische Union ein Gebilde ist, das Konzepte von Staatlichkeit, die wir so normalerweise verwenden, überschreitet. Und ich habe damals eben eine Arbeit dann geschrieben über die Frage, inwieweit Staatlichkeit nicht in dem Diskurs über die Europäische Union in der Bundesrepublik Deutschland, inwieweit da nicht Staatlichkeit reproduziert wird. obwohl es sozusagen diese ganzen Behauptungen gibt, aber sozusagen durch die Alltagsdebatten im Bundestag, ja, praktisch die EU in dieser Dichotomie Staat oder Nichtstaat gesehen wird. Das ist jetzt nicht irgendwie auferlegt gewesen, sondern das war tatsächlich, aber man sieht, dass das natürlich in der Auseinandersetzung mir gekommen ist mit den aktuellen Debatten. Das heißt, ich kann auch immer sagen, man muss sozusagen, um solche Themen zu finden, natürlich auch die Debatten lesen, wie sie stattfinden. Und es ist natürlich passiert in einem bestimmten Kontext. Das heißt, ich hatte eine Betreuerin, die an diesen Fragen interessiert war, und ich war zufällig, und das ist wirklich reiner Zufall, weil da gab es halt ein Austauschprogramm. Zwischen Mannheim bin ich an Johns Hopkins University gelandet, wo es zufällig zwei Leute gab, die diesen theoretischen Ansatz verfolgt haben. Wenn das nicht passiert wäre, würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern ich würde vermutlich ja quantitativ forschen und irgendwie Formal Modeling betreiben. Also das muss man auch ganz klar sagen, so sehr wir heute für bestimmte Ansätze, für bestimmte Methoden stehen, ist es häufig auch reiner Zufall, dass wir dorthin gekommen sind und das heute vertreten, wofür wir stehen.
Ich finde es faszinierend. Sie sagten gerade, man hat eigentlich nicht unbedingt einen Heureka-Moment, aber das im Flugzeug klang doch schon so ziemlich nach
einem. Es gibt manchmal welche, ja. Ich würde sagen, so in einer Lebensspanne passieren die wahrscheinlich 2-3 Mal oder so.
Wenn wir jetzt ein bisschen weiter im Forschungsprozess bleiben, Heureka-Moment oder tatsächlich schon vorformuliertes Thema, wie gehen Sie denn weiter? Also, um zu forschen, brauchen Sie einerseits Material und haben vermutlich auch einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Methodologie im Kopf. Wie machen Sie da weiter, sobald Sie die Idee haben und Ihre vorläufige Frage?
Ich glaube, da ist wichtig zu sehen, dass Forschungsfragen sich zunächst einmal natürlich auch nur vor einem bestimmten theoretischen Hintergrund ergeben, der dann wiederum auch bestimmte methodische Ansätze mit sich bringt. Und insofern sind die Fragen, die ich stelle, häufig keine Fragen, für die man jetzt etwa einen quantitativen Ansatz verfolgen würde. Obgleich es natürlich auch immer wieder Projekte gibt, die eine Verbindung auch mit quantitativen Ansätzen verlangen. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie wichtig sind spezifische Diskurse? Ich habe mich da auch lange Zeit so ein bisschen dagegen gewehrt, das so zu machen. Aber in dem letzten Projekt haben wir tatsächlich auch versucht abzuschätzen, wie hat sich etwa die Wichtigkeit bestimmter Gerechtigkeitskonzeptionen in den Dokumenten der Europäischen Union, also vor allem der Kommission, wie hat sich das über die Zeit hinweg verändert? Und da muss man dann auch sozusagen versuchen, die Eindrücke, die man hat, auch zu quantifizieren. Und damit komme ich sozusagen auf das Zentrale. Ich würde halt sagen, man hat zwar eine gewisse Disposition hin zu bestimmten Ansätzen, letzten Endes aber bestimmt die Forschungsfrage und das theoretische Modell oder der theoretische Rahmen, den man dann zur Beantwortung dieser Frage aufsetzt, letzten Endes bestimmen diese, welche Methoden angewandt werden müssen. Und da würde ich so sagen, mancher Tendenz, die so zurzeit vorherrscht, dass man also wild Daten sammelt und dann mal schaut, was passiert, dem würde ich da sagen, da bin ich vielleicht old-fashioned jetzt inzwischen, altmodisch geworden, da würde ich dem widersprechen. Und so ist es natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt etwa in einem Projekt, das mich auch lange beschäftigt hat, das ist auch eine interessante, lustige Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Ich habe eine Zeit lang Zypern gemacht und den Einfluss von europäischer Integration auf den Zypern-Konflikt. Das hat dieser Tage wieder etwas mehr en vogue, als es lange Zeit war, mit diesen Gasbohrungen und so. Das hat einen einfach den Hintergrund, dass ich an einem Friedensforschungsinstitut in Kopenhagen beschäftigt war. Das war damals sehr bekannt. Und die wollten, dass ich was über Europas Grenzen mache. Die hatten Russland im Auge. Ich hatte aber an Russland eigentlich kein Interesse. Aber ich war mit meinen Eltern, als ich ein Kind war, häufig in der Türkei und auch in Zypern in Urlaub gewesen. Und mich hat das schon wieder immer fasziniert. Und das ist Studierenden häufig peinlich, wenn sie sagen, ich habe ein Interesse, das halt eben aus solchen Kontexten kommt. Und ich finde das überhaupt nicht peinlich, sondern ich finde, das sind solche Dinge, die man einfach auch aufgreifen muss. Das sind dann tatsächlich so Alltagsbeobachtungen oder Erfahrungen, die man dann mit sich schleppt und wo man dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, auch was draus basteln kann. Und ich hatte ja nun zur europäischen Integration gearbeitet, also da war noch sozusagen ein etablierter Pfeiler da. Und warum dann nicht eben Zypern, was damals hochinteressant war? Und dann kam doch mal der Zufall rein, der damalige Anführer der türkisch-zyprischen Volksgruppe oder der türkisch-zyprische Präsident, wie er sich genannt hat, Rauf Denktaş, war auf Reise durch die nordischen Staaten, konnte von der Regierung nicht empfangen werden, weil die türkische Republik Nordzypern kein anerkannter Staat ist. Die Regierung in Dänemark kam auf den genialen Gedanken, ihn beim Friedensforschungsinstitut zu parken. Wir waren nämlich eine staatliche Institution, das hat aber keinen interessiert. Und dann war der arme Denktaş da bei uns und ich fand es total interessant, was der dann gesagt hat. Und dann wieder gleich der Abgleich mit der Literatur. Und dann stellt man fest, es gibt zu diesem Thema eigentlich keine vernünftige Literatur. Warum? Weil wer hat sich dafür schon interessiert? Das waren meistens Leute, die entweder selbst Zyprer oder Zyprerinnen waren oder mit solchen verheiratet waren oder ein Haus dort hatten. Und deswegen halt natürlich mit bestimmten Interessen da reinkamen. Und dann war es dann die Frage, inwieweit Integration hier einen Effekt hat auf den Konflikt oder überhaupt den Konflikt mal aus einer anderen Perspektive, aus einer diskursiven Perspektive zu betrachten. Das war natürlich schon mal eine Grundlage, wo man das sehr schnell auch einen Einfluss auf die Debatte haben konnte. Denn so hatte das halt eben keiner gemacht. Und wenn man sich diese beiden Fragen sich anschaut, in diesem spezifischen Projekt jetzt, also da kann mich zum einen interessieren, welchen Effekt hat Integration auf den Konflikt. Das war damals insofern natürlich noch ein bisschen problematisch, weil es ein laufender Prozess war. Aber was macht man da? Da komme ich jetzt mit einer rein diskursiven Analyse jetzt nicht weiter, sondern da muss ich natürlich auch versuchen, heute nennt man das, oder seit langem, aber man nennt das sozusagen Process Tracing, aber man könnte es auch eine rein historiografische Methode nennen. Also man versucht über Interviews in diesem Falle auch den Gang der Dinge zu reproduzieren. Ja, also zu versuchen, dazu zu verstehen, wie konnte es dazu kommen, zum Beispiel, dass Zypern aufgenommen wurde. Das war ja überhaupt gar nicht klar von Anfang an. Und was sozusagen passiert ist in diesen Verhandlungen, inwieweit gelingt es in diesen Verhandlungen oder kann es gelingen, in diesen Verhandlungen über einen Beitritt Zyperns zur EU den Konflikt auch zu verändern? Mhm. Und das fand ich eine unglaublich spannende Frage. Und natürlich spielen da auch Also klassisch wäre ich jetzt dran gegangen, und das habe ich natürlich auch gemacht, zu schauen, wie der Zypern-Konflikt jetzt repräsentiert wird in EU-Dokumenten, weil das natürlich auch eine Grundlage dafür ist, dass EU-Akteure den in einer bestimmten Weise angehen. Mhm. Und dafür brauche ich jetzt meine Diskursanalyse. Ja. Gleichzeitig aber muss ich natürlich gucken, wie diese Verhandlungen selber laufen, welche Akteure wann wo was gesagt haben, was dann sich verändert, wo kamen plötzlich andere Interessen auch rein. Und das ist eine ganz andere Frage, die natürlich das Erstere mit aufnimmt, also die Konstruktionszypern, mit der ich aber am Ende die Frage nach dem Ausgang der Verhandlungen und nach deren Einfluss auf den Konflikt selber nicht beantworten kann. Da muss ich dann tatsächlich historiografisch arbeiten.
Dann stelle ich Ihnen doch einfach mal die vielleicht noch ein bisschen gemeine Frage. Haben Sie Anhaltspunkte oder vielleicht sogar Kriterien, anhand derer Sie zumindest mal Studierenden oder Personen, die neu in der qualitativen Forschung sind, ja, einen Anhaltspunkt geben könnten? Woran erkennt man denn, was sind, also welche Herangehensweise oder methodische Herangehensweise sinnvoll ist an die Fragestellungen, die man dann hat?
Also grundsätzlich gilt, wann immer ich es mit einem spezifischen Fall zu tun habe, der sich in irgendeiner Weise verändert und ich bin an dieser Veränderung dieses spezifischen Falles interessiert, dann geht eigentlich nur das, was ich jetzt historiografische Methode genannt habe oder was gemeinhin Process Tracing genannt wird. Und da muss man auch sagen, dass Process Tracing eigentlich fast nur möglich ist, also in solchen Fällen wie über also zeitgenössischen Dingen, mit, über die wir jetzt reden, indem ich auch etwa Interviews mache. Studierende kommen immer zu mir und wollen ganz gerne Interviews machen und es gibt eigentlich nur einen Kontext, in dem ich finde, dass Interviews tatsächlich praktikabel und angemessen sind. Das ist in solchen Fällen von Process Tracing und dann scheitert es aber natürlich meistens daran, dass man als Studierende oder Studierende jetzt nicht die Möglichkeiten hat, die finanziellen Möglichkeiten hat, aber auch nicht den Zugang hat zu spezifischen Akteuren, wie man sie brauchen würde. Das sollte man, also, aber es bringt zum Beispiel nichts, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt ein Masterarbeitsprojekt und ich habe jetzt, kenne jetzt da zwei Leute, die interviewe ich jetzt. Das ist jetzt so eine gängige Vorstellung. In der Regel ist da das Interview der Fremdkörper und kann bestenfalls natürlich als Hintergrund oder so mit eingebaut werden, aber nicht als zentraler Bestandteil der Methode. Das wäre also der Fall, sagen, und dann kommt natürlich ne, das Übliche hinzu, der Abgleich mit der Zeitung, die Sekundärliteratur, die da schon bekannt ist und so weiter und so fort. Und man muss sagen, solche Process-Tracing-Sachen sind natürlich auch unglaublich dem Zufall. Man ist ja so ein bisschen investigativer Journalist in dem Falle. Das heißt, es ist auch so ein bisschen dem Zufall überlassen, dass man jetzt genau an einen kommt. Ja? Und ich kann nur sagen, ich habe in Bezug auf Zypern sehr, also was weiß ich, 40, 50 Interviews damals gemacht und nur ein Bruchteil von denen war in irgendeiner Weise verwertbar. Alle anderen, also darüber können wir vielleicht noch reden, waren aus verschiedenen Gründen vertane Zeit, was unglaublich frustrierend ist, wenn man da eine Woche lang in Brüssel sitzt oder so und dann am Ende hat man 3 Stunden, die man am Ende auch verwerten kann. Aber das ist eben Teil der Forschung. Wenn ich aber jetzt, immer wenn ich sagen, Fragen stelle, die eher kritischer Natur sind und etwas an bestimmte gegenwärtige Vorstellungen kritisch hinterfragen, dann dreht es sich eigentlich immer um eher Fragen, die ich diskursanalytisch angehen würde, wo ich also die Frage stellen würde, wie wird im Diskurs einem bestimmten Konzept Bedeutung zugewiesen? Und da ist nun das Interessante, dass das nun methodisch sehr viel offener auch ist. Ich persönlich, das ist vielleicht meine Mannheimer Prägung, bin sehr stark dafür kritisiert worden in der Literatur, dass ich, wenn ich Diskursanalyse mache, den Diskursen zu sehr eine Ordnung auferlegen würde. Denn sie haben ja dann immer 2 Möglichkeiten. Sie können entweder sagen, okay, ich lasse den Text zu mir sprechen und in dem Text finden sich dann so viele Dinge, die ich dann da finde und dann schreibe ich das sozusagen nieder, wie der Text zu mir spricht. Oder aber ich gehe so ran, dass ich sage, es gibt sozusagen aus meiner Erfahrung aus der Literatur folgende zentralen Aspekte im Text, die mich interessieren und die kommen in die und die Ausprägungen prinzipiell vor und mit denen gehe ich nun ran. Und Sie können sich schon erahnen, dass ich das Letztere gemacht habe und zwar deswegen, weil ich auf dem Standpunkt stehe, der Text spricht nicht zu mir, also jedenfalls nicht in dieser banalen Form, sondern ich komme immer mit einer Vorerfahrung. Ich könnte das jetzt sozusagen noch epistemologisch stärker ausführen, das interessiert uns jetzt aber wahrscheinlich nicht, sondern ich komme mit einer Vorerfahrung, die ich bei meiner Lektüre des Textes mit hineinnehme. Das heißt, ich kann gar nicht den Text sagen, so lesen, dass er einfach nur zu mir spricht, sondern ich sehe immer zunächst einmal vor allem die Dinge, die ich selber auch mitbringe. Und insofern war meine Rechtfertigung immer oder mein Argument für eine stärker formalisierte Art der Diskursanalyse, diese deduktiv hergeleiteten Kategorien auch zu nehmen, um meine eigene Kontextualisierung zu verdeutlichen. Dass ich sage, das ist sozusagen der Apparat, mit dem ich jetzt rangehe. Weil ich meinen Freundinnen unterstelle, die sozusagen das nicht machen, dass sie das sozusagen nur verschleiern und implizit machen. Mhm. Aber ich glaube, dass wir natürlich in dieser Forschung, also insbesondere wenn es um so etwas geht wie Diskursanalyse, grundsätzlich die Möglichkeit haben, eher deduktiv oder eher induktiv vorzugehen. Und dass ich das abwägen muss. Bei einer rein deduktiven Vorgehensweise übersehe ich natürlich möglicherweise sehr vieles, was im Text vorgeht. Und ich habe das Problem, dass vielleicht zu viel von mir in diesem Text drinsteckt. Bei der induktiven Vorgehensweise kann ich am Ende vor lauter Bäume den Wald nicht erkennen und habe das Problem, dass ich möglicherweise auch zu viel von mir drin ist, aber ohne, dass ich das überhaupt reflektiert habe. Mhm. Und am Ende des Tages ist das der Moment, wo viele dann halt sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und meine Antwort darauf ist, ich kann Ihnen die Antwort nicht geben, weil das ist etwas, was Sie selber, also jeder muss in der Forschung auch irgendwann Entscheidungen treffen. Und es ist eine Abwägung. Und es kommt auch manchmal darauf an, ich habe auch zu Studierenden schon gesagt, gehen Sie lieber induktiv vor, also sagen, lassen Sie Texte sprechen, und zwar immer dann, wenn eben das Feld noch sehr wenig erforscht ist, wenn wir sehr wenig darüber wissen, wie Bedeutungen in diesem Bereich zustande gekommen sind und welche Optionen wir haben und wo man in einem ersten Schritt natürlich auch erst einmal sehr viel explorativer vorgehen muss. Also das wären jetzt sagen zwei, also das Process Tracing und diese unterschiedlichen Möglichkeiten, Diskursanalyse zu machen, wären so zwei grobe Richtungen, wo klar ist, wir befinden uns jetzt in einer ganz sagen wir, auf einer unterschiedlichen Forschungsfrage, auch in einer anderen, sozusagen, im anderen Erkenntnisinteresse. Und das wird natürlich nochmal ganz anders, wenn ich jetzt eben, wie schon vorhin erwähnt, dann schauen will, inwieweit bestimmte Diskurse dominieren oder so. Man muss auch sagen, dass da der Moment kommt, wo sehr viele Foucaultianer oder so jetzt eher, wenn sie dann Zahlen sehen, dann, also die sagen lieber, das war dominant und das haben wir jetzt zu glauben. Und dann ist natürlich auch, weil natürlich, man geht ja von der, man muss auch sehen, man geht dann sagen, von der Ausgangsposition aus, dass man sagt, hier ist ganz offensichtlich eine unhinterfragte Bedeutung und die möchte ich jetzt sozusagen ja auseinandernehmen. Da möchte ich gucken, wie kommt es dazu, dass die so unhinterfragt ist? Und dann ist es in der Regel offensichtlich. Also dann, ich brauche, wenn alle sozusagen von Frieden in einer bestimmten Form reden, dann brauche ich nicht sozusagen zu zeigen, dass das jetzt irgendwie dominant ist. Das ist unmittelbar, dem wird jeder zustimmen. Aber wenn sozusagen wir in Phasen der Kontestation uns befinden, wo diese Bedeutungszuschreibungen nicht fixiert sind, dann ist natürlich die Frage schon interessant, wie hat sich das verändert und dann glaube ich schon, dass in dem Falle jetzt der Übergang zu einer eher quantitativ orientierten Inhaltsanalyse notwendig ist, weil wir müssen ja irgendwelche Anhaltspunkte haben. Mhm. Da hilft mir nicht weiter, wenn ich methodisch jetzt auf einem ganz bestimmten Standpunkt beharre, ja, und da müssen wir natürlich andere Dinge mit hineinnehmen. Also ich bin kein Freund dessen, was jetzt häufig in allen Projektanträgen und in allen Abschlussarbeiten als Mixed Methods verkauft wird, weil das natürlich ein nichtssagender Begriff ist. Ja? Also natürlich bin ich dafür, Methoden auch zu mischen. Ne? Ja? Nur finde ich jetzt Mixed Methods alleine ist jetzt keine Methode, ja? Sondern ich muss halt immer begründen, warum ich in Abhängigkeit von welcher Forschungsfrage welche Methoden in welcher Weise verbinde.
Und an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Herr Dietz und ich haben uns noch ein bisschen länger unterhalten. Den zweiten Teil könnt ihr euch in der nächsten Folge anhören. Bis dahin könnt ihr auf den Seiten der Politikwissenschaft an der Uni Tübingen weiteres über Thomas Dietz und seine Forschung herausfinden. Und, falls wir euch jetzt schon für qualitative Sozialforschung interessieren konnten, findet ihr auf den Webseiten des Methodenzentrums weitere Infos dazu. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.